Eines von Krishnas transzendentalen Eigenschaften, Eigenschaften, an denen wir ihn erkennen können, ist, dass er nur, und das heißt ganz allein, durch Liebe beeindruckt wird. In Sanskrit heißt diese Eigenschaft Prema Vashya. Prema ist so viel wie Liebe und Vashya heißt so viel wie gebunden. Ganz praktisch bedeutet das, dass Krishna nur eine einzige Erwartung in diejenigen hegt, die sich ihm an ihn wenden. Diese Erwartung ist, dass er sehen möchte, wie viel Liebe ist bei diesen Devotees oder bei diesen Seelen vorhanden. Krishna wird nicht durch Reichtum beeindruckt, wie Menschen dieser Welt vielleicht durch den Reichtum anderer beeindruckt wird. Er wird auch nicht durch besondere Wortgewandtheit beeindruckt oder äußerliche Schönheit. Nicht mal Stärke beeindruckt ihn. Und Krishna, dem ist es auch in dem Sinne egal, wenn jetzt ein berühmter Mann, wie zum Beispiel, wer ist gerade berühmt? Das ist immer eine schwierige Frage. Peter Schröder, oder wie heißt er? Gerhard Schröder, sagt, ja, von morgen an bin ich ein Geweihter Krishnas. Das tut für Krishna nicht, dass er denkt, oh, jetzt haben wir den Bundeskanzler von Deutschland in unserer Hare Krishna Bewegung. Super, das sieht ja sehr gut aus für die Bild-Zeitung. Krishna ist wirklich nur durch die Liebe seines Devotees beeindruckt. Mein spiritueller Meister hatte einmal zu dieser Eigenschaft von Krishna gesagt, Krishna wird nur aufgrund der liebevollen Haltung eines Devotees beeindruckt und nicht einmal durch den Dienst, den ein Devotee tut. Manchmal denken wir Menschen, die im Krishna-Bewusstsein sind, vielleicht, oh ja, wenn ich Krishna besonders viel Dienst da bringe, also von 24 Stunden gerade mal 22 Stunden intensiven Service mache, dann werde ich Krishna an mich binden können und ihm eine Dankbarkeit, ein dankbares Gefühl herbeibringen. Aber auch das ist ein Irrtum. Nicht mal die Menge von Service beeindruckt Krishna. Es ist lediglich Prema Vasya, das Ausmaß an Liebe, was ein Devotee oder welches ein Devotee für Krishna empfindet. Das Beispiel, was im Bhakti Rasamrita Sindhu gewählt worden ist, um diese Eigenschaft Krishnas deutlicher zu machen, ist das Beispiel von Sudama Vipra, dem Brahmana. Sudama Vipra war äußerlich gesehen sehr verarmt. Er hatte in seinen jungen Tagen die gleiche Schule wie Krishna besucht, nämlich da in Avantipur beim dem Guru Sandipani Muni gelernt. Und irgendwie hatte sich zwischen Krishna und ihm eine Art freundschaftliches Gefühl entwickelt. So, als der Brahmana dann seine Schulausbildung beendet hatte, zog er zu irgendeiner Stadt und wurde dort ein Lehrer, während Krishna eine gewaltige Festung mitten im Ozean baute, die Festung von Dwaraka, die 16.100 Paläste innehatte und viele, viele andere Parks, Gartenanlagen, Kreuzungen und so weiter. Es war eine richtige, ein wunderbares architektonisches Wunderwerk. So, der Brahmana Sudama kam in irgend so eine Bedrängnis, Ihr kennt das ja auch manchmal. Scheint es so, dass was immer man tut, man bleibt arm. Da kam so eine Bedrängnis, die so stark wurde, dass er deutlich sichtbar abmagerte. Seine Frau fiel das auf und nicht um, sie hatte nicht ihren eigenen Bauch im Sinne. Sie machte sich Sorgen um ihren abgemagerten Ehemann und sagte, du, Pati heißt Ehemann, du hast doch einen reichen Freund, der hat eine Stadt mit 16.108 Paläste errichtet. Dein Freund Krishna, mit dem du zusammen studiert hast in der Gurukul, ist doch bestimmt immer noch dir geneigt. Warum gehst du nicht nach Dwaraka, wo er lebt, und bittest ihn um ein kleines Almosen? Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie mager und manchmal niedergeschlagen du aussiehst. Sie sagte das nicht einmal, sie sagte das nicht zweimal, sie sagte es ungefähr 10-mal, bis irgendwann Sudama nachgab und sagte, ja, ich gehe ja schon. Seine Frau machte dann einen kleinen Bettelgang und hatte am Ende ein Geschenk für Krishna zusammen, nämlich ein bisschen Bruchreis, also kein ganzer Reis, sondern also halber Bruchreis eben, ganz billiger Reis, und gab das in einem kleinen Beutel Sudama mit und sagte, das ist für Krishna, als Geschenk. Sudama ging los. Er ging über das Festland, bis er zur Küste kam und konnte von der Küste aus über den Ozean die Silhouetten der Palaststadt Krishnas entdecken. Er wurde unglaublich enthusiastisch. Endlich sehe ich Krishna wieder. Er ließ sich von einem Bootsmann einschiffen und der Bootsmann sagte, ja, kannst du überhaupt die Überfahrt bezahlen? Und Sudama sagte, ich bin sehr arm, du hast es schon richtig gesehen. Ich wollte dich bitten, mich umsonst überzusetzen. Ich werde dir ein bisschen Krishna-Katha auf dem Wege erzählen. Das ist mein Fährgeld. So. Der Bootsmann sagte, okay, aber das muss gut sein, und legte sich in die Riemen, und Sudama erzählte über Krishna. Er kam dann an der Insel an und ging dann durch diese Paläste hindurch. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren, als ich noch jung und unschuldig war, ebenfalls diese Reise gemacht. Wir wurden da in ein Schiff einquartiert, es gab eigentlich nur ein Deck. Wir saßen da mit ungefähr 50 enthusiastischen Geweihten von Krishna aus Indien zusammen, und mitten auf der Überfahrt musste ich mich erinnern, dass Sudama auch vor 5000 Jahren die gleiche Überfahrt gemacht hatte und wurde so enthusiastisch, dass ich meine Mitfahrer, die in der heißen Mittagssonne ein bisschen dahin brüteten, so ein bisschen weckte. Ich weiß nicht, nahm so ein paar Zimbeln in die Hand und sagte, Kirtan? Und sie sagten, was ein enthusiastisches Zustimmen bedeutet. Und dann sangen wir enthusiastisch den Hare Krishna Mantra, und das war so belebt, dass links und rechts von uns Delfine aus dem Ozean kamen und wirklich tanzend auf ihrer Schwanzflosse, man kann da ja so mit uns Kirtan machten. Das waren unsere Tänzer. Und so kamen wir dann begeistert auf dieser kleinen Insel an, wo noch immer Überbleibsel von Krishnas Palästen waren und auch eine Säule, weiß ich auch noch, von einem Palast. Es hieß, wenn man es schaffte, diese Säule einmal zu umkreisen, dann braucht man nie wieder geboren zu werden. Es war die Säule stand hier, und dann war da die Mauer hier. Es war also ein ganz dünner Durchfahrtsweg. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich ging dann, weil ich sehr dünn war, um diese Säule hindurch. Und kam hinter mir ein Dicker und der schaffte es nicht, der blieb stecken in der Säule, in dieser Furt und hatte fürchterliche Angst, dass er wiedergeboren werden müsste. Und dann habe ich gesagt, also das, ich glaube, das ist nur ein Volksglaube, das braucht man nicht so ernst zu nehmen jetzt. Es kommt jetzt alles zurück, die Erinnerung. Ja, sehr schöne Erinnerung. Besonders der Kehrt dann auf der Überfahrt. So muss es wohl auch Sudama, kann man sich richtig vorstellen. Er saß wohl auf dem Boot, erzählte über Krishna, sang über Krishna, war ein schöner Krishna, Krishna-Bewusstsein und kam dann auf der Insel an. Aber da gab es diese Paläste, nicht die Ruinen. Und so ging er in einen der Paläste hinein, durch viele Vorhallen. Plötzlich sah er, dass am anderen Ende einer Halle sich eine Gestalt aus dem reich verzierten Säulengang löste und ihm entgegenlief. Es war Krishna selber, der auf ihn zulief und sagte, Sudama, dass du auch zu mir gekommen bist, wie wunderbar. Ich bin sehr glücklich, dass endlich dieser Palast durch die Berührung von den Füßen eines Brahmanas gesegnet worden ist. Und Krishna nahm Sudama an der Hand, führte ihn durch einige Hallen direkt in sein Schlafgemach, wo man eigentlich nur gute Freunde hinbringt, setzte ihn auf sein Bett ab und rief einige Diener herbei, die eine goldene Schüssel und einen goldenen Krug brachten und wusch dann eigenhändig die Füße von Sudama, der überhaupt nichts mehr sagen konnte. Er war hier in diesem Palast. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die auf der Erde erschienen war, und in 16.000 sich erweitert hatte, in 16.000 Paläste, die da standen. Das waren alles Krishnas Paläste, in denen er unterschiedlich verheiratet lebte. Krishna, der kümmerte sich jetzt so zuvorkommend um ihn, dass er sogar die Füße wusch, die schmutzigen Schmutzfüße. Er war sprachlos und dachte bei sich, ich weiß, warum Krishna das macht. Er will zeigen, wie wichtig die Verehrung von Brahmanas ist. Und so machte Krishna eine Arati-Zeremonie und schließlich fragte er, Sudama, hast du mir irgendetwas mitgebracht? So in diesem Augenblick konnte Sudama einfach nicht mehr. Er hatte das kleine Bündel Bruchreis hier so unter der Achselhöhle und er schwitzte intensiv. Hoffentlich findet er nicht diesen Reis jetzt, der ihm überhaupt nicht angemessen ist. Aber Krishna schaute ihn lächelnd an und sagte, ich weiß, du hast mir ein Reisgericht mitgebracht. Nahm dann dieses Reis, der also verschwitzt war. Ich will euch jetzt nicht vor dem Sonntagsfest mal das genau beschreiben, wie das wohl geschmeckt haben muss. Und nahm begeistert ein paar Reiskörner. Schließlich unterhielt Lakshmi seine Hand fest und sagte, seine Gemahlin Rukmini, die Glücksgöttin selber ist, und sagte, diese Speise, mein Herr, ist deiner nicht angemessen. Dadurch, dass du ein paar Reiskörner vom Brahmana Sudama angenommen hast, stehe ich jetzt so sehr in den Dienst dieses Brahmanas, dass es mir schwierig fällt, ihn in ausreichender Weise für seinen Dienst zu entschädigen oder das zu kompensieren. Hör jetzt bitte auf zu essen, sonst komme ich einfach nicht mehr mit. So Sudama Brahmana verabschiedete sich, nachdem Krishna und er noch ein bisschen gesprochen hat über ihre gemeinsame Vergangenheit, so wie alte Schulfreunde, die gleiche Schulbank gedrückt haben, vielleicht sich erinnern an ihren Lehrer und an bestimmte Eigenarten des Lehrers. So sprach Krishna und Sudama über diese Lehrzeit, die gemeinsame Lehrzeit. Und dann ging Sudama zurück zu dem Ort, wo er war und wollte zu seiner Hütte gehen, aber er fand seine Hütte nicht. Stattdessen war eine unglaublich große Parkanlage da und mitten im Park ein kleiner Palast, den die Glücksgöttin dorthin gestellt hatte. Und er sah, wie seine Frau in einen kostbaren Sari eingekleidet auf ihn zukommt. Davor hatte seine Frau nur einen durchlöcherten weißen Sari, der also kaum ihre Form richtig bedeckte. Aber jetzt war sie eingekleidet in Seide. Ihr stockte die Stimme. Sie zeigte nur herum. Und Sudama erkannte so, dass Krishna ihn belohnt hat. Was heißt belohnt? Krishna ihm ein großes Geschenk gegeben hatte. Sowohl ein materielles als auch ein spirituelles Geschenk. Denn in seinem Herzen war so viel transzendentale Liebe zu Krishna enthalten, dass er nicht mit einem Gedanken in die große Versuchung fiel, die solche materielle Reichtümer haben. Nämlich, dass man der Versuchung unterliegt, zu versuchen, das selber zu genießen. Er öffnete sein Anwesen für den Dienst anderer und Tag und Nacht waren dort ekstatische Kirtans über Krishnas Herrlichkeit zu hören. Kirtans sind so Gesänge. Dies ist ein Beispiel. Sudama hatte nichts für Krishna zu geben. Dieser Bruchreis war in gewisser Weise auf der Minusskala. Dann nehmen wir mal hier, wo mein Zeigefinger ist, die Ziffer 0, da ist nichts. Hier ist plus 1, 2, 3, 4, 5, es wird immer mehr plus und immer positiver. Und hier geht minus 1, minus 2, minus 3. Der Bruchreis war nicht einfach 0, der war minus 3, denn Schwitzreis muss unglaublich unangenehm schmecken. Stell dir mal vor, Ramananda, dir gibt jemand Schwitzreis. Nicht Schwitzreis, Schwitzreis. Das ist eine neue Präparation, die es nicht mal in Gefängnissen gibt. Trotzdem hatte Sudama, wenn wir das hier sehen wollten, auf der Liste, unglaublich was im positiven Bereich, nämlich Liebe. Krishna ist kein Materialist. Krishna interessiert also nicht irgendetwas Gegenständliches aus dieser Welt, sondern nur die Liebe. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ein wohlhabender Kaiser sitzt in seinem Palast und er hört, dass draußen ein Bettler ist, der unbedingt Einlass in den Palast haben möchte. Der Kaiser sagt, dann bringt ihn bitte her. Und der Bettler kommt begeistert humpelnd auf den Thron zu und gibt ihm 3 Pfennig. Bitte, das habe ich für dich heute gebettelt. Wenn der Kaiser an Geld interessiert ist, dann würde er sagen, 3 Pfennig. Also tut mir leid, behalte es man für dich und gib's weise aus. Dann würde er seine Bediensteten sagen, der arme Kerl ist verrückt, schmeißt ihn schnell raus. Wenn der Kaiser aber an Liebe und nur an Liebe interessiert ist, sagt er, Mensch, toll, dieser Bettler hat sich unter dem persönlichen Einsatz seiner honorablen Betteltätigkeit für mich eingesetzt und mir diese 3 Pfennig gegeben. Das würde die Größe dieses Kaisers zeigen. Die Größe des Kaisers im Königreich der Liebe, nicht im Königreich der Materie, denn 3 Pfennig gelten wirklich nichts in der Welt der Materie. So, Krishna ist so ein Kaiser, wenn ihr das jetzt in diesem Bild gerne, also wenn wir dieses Bild noch für einen kleinen Augenblick beibehalten. Krishna ist ein König oder ein Kaiser im Königreich der Liebe, nicht im Königreich der Materie. Und das zeigt seine Größe, seine eigentliche Größe. Er ist Premavas, ja, captivated only by love, oder ganz allein und ausschließlich durch Liebe zufriedengestellt. Prabhupada hat einmal das so ausgedrückt: Krishna wird durch die liebevolle Haltung seiner Devotees erobert und nicht genau durch den Dienst, den sie tun. Ich möchte euch ein anderes Bild noch geben und dann zu meinem Hauptpunkt für heute kommen. Im Krishna Lila gibt es eine sehr interessante Beschreibung von einem Ausflug, den Krishna machte. Er reiste zusammen mit seinen Bediensteten, ist falsch gesagt, er reiste mit den Munis und den Rishis, das heißt den Weisen zusammen, in einer Kutsche, und ich nehme an, die hatten auch noch Gespanne, die Weisen, und sie kamen dann an, wenn ich mich recht erinnern mag, im Königreich von Bahulashwa, einem Kaiser. Als Bahulashwa hörte, ja, das ist eine gute Idee. Wir haben ein ziemlich intensives Seminar und einige meiner Seminarteilnehmer zeigen jetzt deutliche Spuren davon, dass Brüderchen Schlaf ebenfalls eine Realität in ihrem Leben ist. Hare Krishna. Also wie von Krishnas Ankunft Kunde im Königreich umherlief, ging der König Bahulashwa an die Landesgrenze und bat Krishna inständig: Bitte, komm zu meinem Palast. Wir wollen dir eine königliche Rezeption geben. Zur gleichen Zeit war da aber auch noch ein anderer. Der arme Brahmana Shrutadeva, der sagte auch: Komm bitte zu meiner Hütte, wir wollen dir einen Empfang bereiten. Schon so lange bin ich dein Devotee und verehre dich, bitte besuche mich zu Hause. So, Krishna hatte also zwei Einladungen gleichzeitig. Wisst ihr, was Krishna da machte? Jetzt müsst ihr ganz kurz euren materiellen Geist an den Nagel hängen, den könnt ihr ja dann wieder wegnehmen, wenn ihr den Tempel verlasst. Krishna erweiterte sich in eine Extraform, und auch die Rishis und Munis, das heißt die Weisen und Yogis und Heiligen, die mit ihm reisten, erweiterten sich in ein Extra-Set. Und das eine, ich weiß nicht, Set ist vielleicht nicht so respektvoll ausgedrückt. Wie sagt man das? Die eine Delegation, ja, ist schön gesagt, Gabi. Dein Sohn ist ein Sprachforscher, das spürt man, also das kommt von dir wahrscheinlich. Diese eine Delegation ist zu Bahulashwa gegangen, und Bahulashwa hat Krishna einen so königlichen Empfang bereitet, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er hieß Krishna auf einen Thron niedersetzen, der bezogen war mit einem Polster, was so weich war wie Milchschaum. Toll, nicht? Und er wusch Krishna die Füße, und die besten Köche im Land wurden angestellt unter der Führung von Bahulashwas Königin, die sich nicht nehmen ließ, persönlich in der Küche gegenwärtig zu sein, ein unglaubliches Mahl zu kochen für Krishna. Und die machten ihm also einen königlichen Empfang. Zur gleichen Zeit saß Krishna, der gleiche Krishna, auf dem harten Lehmboden, wo nur so ein kleines, dünnes Strohmättchen auf dem Boden war, und nahm Shrutadevs Empfang entgegen. Shrutadev war so glücklich, alles, was er dem Herrn geben konnte, war ein Freudentanz. Und so tanzte er, hat seine Tücher ein bisschen in der Luft gewedelt, was ja optisch sehr schön ist, gab also ganz einfache Bananen und so weiter zu Krishna. Und beide Krishnas nahmen das in gleicher Weise entgegen. Denn Krishna ist wirklich nur an der Liebe seiner Devotees interessiert, an nichts anderem. Das heißt zweierlei. Das erste, was es heißt, ist, ja, dass wir beruhigt sein können. Auch wenn wir nicht große Fähigkeiten mit uns bringen, können wir Krishna dennoch näher kommen und ihm dienen. Auch wenn wir von einfachen Wesen sind, arm und vielleicht in den Augen der materiellen Gesellschaft etwas, ich will mal sagen, heruntergekommen sind. Nicht nur Bettelmönche wie unser eins. Wir werden ja nicht überall im Fernsehen gefeiert. Auch wenn wir auch sonst keine großen Vorzüge und keine großen Attribute haben, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, dass wir in den Augen Gottes nichts gelten. Krishna schaut nach anderen Kriterien. Er schaut nach dieser einen Eigenschaft, nämlich ob der Devotee für ihn Liebe im Herzen trägt. Nun ist es so, dass in jedem einzelnen Herzen Liebe zu Krishna schlummert. Nur gibt es solche Menschen, die in ihrer spirituellen Entwicklung schon weiter sind und diese schlummernde Liebe geweckt und auf Krishna gerichtet haben. Und es gibt natürlich solche Menschen, wo diese Liebe noch nicht auf Krishna gerichtet ist, sondern vielleicht auf anderes. Zunächst einmal liebt der normale Mensch sich selber. In Norddeutschland habe ich gelernt, jedem das Seine und mir das Meiste. Das haben wir so gelernt. Das ist ein Spruch in der Schule, wo wir Gymnasiasten, also die Kinder der reichen Leute, hingingen. Also es war so ein bestimmtes Internat, wo ich war. Und das war so ein Spruch. Es stand zwar nicht mit goldenen Buchstaben im, im Schulsaal, sondern, aber das war klar. Wenn der normale Mensch liebt sehr seinen Körper. Wenn da Krankheit ist, ist er bereit, überall hinzureisen, um den Krebsverdacht loszuwerden. Oder wenn nur ein kleiner Finger, ein Glied nur abgeschnitten ist, dann entsteht sofort eine Priorität im Leben. Nämlich, wie kann man diesen Finger wieder reparieren oder zumindest irgendwie wie abdichten und so weiter. Jeder liebt zunächst einmal am meisten sich selbst und mit dem Selbst meint er den physischen Körper. Warum lieben wir den Körper so? Prabhupada hat dann einmal gesagt, wenn der Körper nicht mehr von der Seele bewohnt wird, also wenn die Person von uns gegangen ist, wird der gleiche Körper, dem wir so viel Aufmerksamkeit zugegeben haben, zu einem Geisterhaus. Also man hat nichts mit ihm zu tun und will ihn schnell unter die Erde oder irgendwo anders hinbringen, denn sonst käme es zu, der Körper würde sich ja nicht halten. So, wir lieben eigentlich diesen physischen Körper, weil wir da drin sind, die ewige spirituelle Seele. Und wisst ihr, warum die Seele liebenswert ist? Die Seele ist liebenswert, weil sie ein Teil von Krishna ist. Sonst würde sie uns auch nicht besonders interessieren. Genauso wie ein glitzernder Spiegel glitzt aufgrund des Lichtes, welcher in den Spiegel hineinfällt und dann reflektiert als Glitzern herauskommt, so ist auch die Liebenswertigkeit unseres Selbstes nur dadurch zu erklären, dass das Licht Gottes auf uns fällt. Wir sind ein göttlicher Teil, ein Teil der höchsten Persönlichkeit Krishnas. Und deswegen lieben wir letztendlich nicht uns, sondern Krishna. Krishna ist liebenswert. Ohne das Licht Krishnas ist alles im Dunkeln, einschließlich unser Selbst. Und Und deswegen ist richtig platzierte Liebe immer Liebe, die auf Krishna gerichtet ist. Während falsch platzierte Liebe einfach auf das ist, was von Krishna irgendwie ausgeht und manchmal nicht einmal direkt in Beziehung mit ihm steht. So ein Mensch, der eine hohe spirituelle Evolution mit sich gemacht hat, er hat richtig platzierte Liebe. Ein Mensch, dessen spirituelle Evolution noch in den Anfangsschritten steht, hat meistens falsch platzierte Liebe in seinem Leben. Es ist also sehr wichtig, wenn man davon spricht, dass Krishna nur an unserer Liebe interessiert ist, zu verstehen, dass das etwas Natürliches ist. Eigentlich sind wir, ist unsere Liebe am besten untergebracht auf Krishna. Aber das muss wieder erweckt werden. Diese Liebe zu Krishna muss zum Vorschein gebracht werden. Und dazu praktizieren wir den Als-Ob-Sadhana. Ich will gleich erklären, was der Als-Ob-Sadhana ist. Aber es wird euch wesentlich einfacher fallen, mir zu folgen, wenn ich ein kulturelles Beispiel für den Als-Ob-Sadhana gebe. In der Zeit in Indien wurde Hochzeiten sehr früh gemacht. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen hier einen indischen Seminargeber, der ein fantastisches Seminar über den Ayurveda gegeben hat. Und der erzählte, wie er heiratete. Das ist also typisch indisch. Wir haben ja morgen auch eine Heirat. Und so fiel mir dieses Beispiel ein. Er rief eines Tages in Vrindavan an, nur so, um sie auszutauschen, als sein Vater zu ihm sagte, wir haben die geeignete Frau gefunden für dich. In einer Woche wird deine Hochzeit sein. Er war gerade in Neuseeland, glaube ich, oder Hongkong, also eins von diesen Orten. Oh, ist interessant, sagte dieser Inder zu seinem Vater. Ihr habt die geeignete Frau für mich gefunden. Ja, ja, astrologisch alles ausgetariert. Es stimmt wirklich, ist wirklich gut. Ja, sagte er, der seinem Vater vertraute. Aber wer sagt mir, dass ich in einer Woche schon einen Flug zurück nach Delhi gefunden habe? Ja, sagte sein Vater, ich denke, es soll sein, diese Ehe. Du wirst also einen Fluch finden. Und wenn du keinen Fluch findest, dann soll diese Ehe eben nicht sein. Punkt. Er hatte da im Horoskop anscheinend geblättert, der Vater, oder nachgeschaut. Und da stand es eben, mein Sohn wird an diesem und jenem Tage die edle so und so aus dieser Familie heiraten. Und wenn das Horoskop also jetzt stimmte, dann würde sein Sohn auch einen Fluch kriegen. Selbst vom Nordpol würde ein Flieger absetzen und ihn nach Delhi bringen. Das war klar. Wenn es nicht stimmte, sollte es halt nicht sein. So, der Sohn hat dann die Rückreise angetreten und hat zum vorgeschriebenen Zeitpunkt geheiratet und sagt heute, es läuft immer noch glänzend. Das ist etwas, was wir im Westen absolut nicht verstehen können. Was, der hat die niemals gesehen? Und die sind nicht mal, ich meine, mal durch, haben einen Waldspaziergang unternommen und sich mal ausgetauscht, was so die Vorstellungen im Leben sind und ihr wisst, was man in einer westlichen Gesellschaft alles noch unternimmt, um rauszufinden, ob man kompatibel ist. All das hat er nicht gemacht. Wie soll denn das klappen? Wie es klappt, ist, es klappt nach einer anderen Gesetzmäßigkeit. Unsere Gesetzmäßigkeiten sind so und so nicht so absolut zuverlässig. Das zeigt ja die hohe Scheidungsrate. Was da war, ist, die haben nach höheren Gesetzen, den Gesetzen des Dharmas, diese Sache gefunden. So. In der ganz alten Zeit war es so, dass man sich so sicher war, dass schon sogenannte Kinderehen stattfanden, dass also ein Mädchen wurde getraut jetzt mal mit einem Jungen. Der Junge war 9 Jahre alt, sie vielleicht 6 Jahre alt, eine Kinderehe. Die haben natürlich da noch nicht zusammengelebt, weil wenn die zusammenleben, würden sie von morgens bis abends nur spielen, denn das tun Kinder. Mit Treckern und sich streiten vielleicht und was immer kleine Kinder tun. Was sie gemacht haben war, dass es war eine Als-ob-Ehe. Nicht? Man hat sich so, die haben sich ab und an getroffen und das kleine Mädchen wurde gesagt, bring doch mal deinem zukünftigen, also deinem Mann, eine Sandwich. Und wenn sie dann in die Pubertät kam, und dann wasch doch mal die Kleidung und so, sind die sich von vornherein, hat das Mädchen und auch der Junge natürlich, langsam, ganz allmählich, durch das Zusammenleben, als ob es eine Ehe von Erwachsenen ist, Gefühle füreinander entwickelt, die ganz tief in der Psychologie verankert waren. Und dann haben sie weiter miteinander einen Umgang gepflegt, bis nachher dann eine zweite Eheschließung gemacht wurde, wo man sozusagen das besiegelte, was schon vorher angelegt wurde. Worum es darum ging, ist ganz tief in der Psychologie eine Anhaftung oder sagen wir eine Zuneigung zu verankern, die dann später zum Vorschein kommen würde. So ist es auch im Bhakti. Wir machen jetzt als ob Bhakti. Wir tun so, als wenn wir mit Liebe die heiligen Namen chanten würden. Wir tun bestimmte Dienste für Krishna. Aber dadurch, dass wir das tun und, sagen wir mal, erwachsen werden in diesem Tun, wird sich dann das eigentliche, das richtige Gefühl entwickeln. Mir ist heute aufgefallen, ich habe das zu Ramananda gesagt, kurz bevor der Altar zuging, ist die Priesterin doch tatsächlich auf den Altar gekommen und hat so ganz kleine Bettchen aus Teakholz vor Radha und Krishna gestellt. Habt ihr das auch gesehen? Und dann wurde das Cover weggetan. Ich schaute da so hin und weil man so im Singen war, habe ich zuerst das nicht so registriert. Was? Kleine Bettchen kommen da hin? Was ist jetzt? Was wird geschehen? Und dann fiel es mir auf, ja klar, Krishna ist müde, der hat gerade sein Mittagsmahl gegessen, der muss ein bisschen rasten. Ich habe einmal ein paar Gäste gehabt aus meiner revolutionären Zeit, wo wir noch versucht haben, die deutsche Gesellschaft auf materielle Art und Weise ein bisschen zu erheben. Und dieser Revolutionär, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen, weil wir uns da ein bisschen gestritten haben, dieser ehemalige Mitstreiter hat gesagt, Kinder, das ist ein Puppentheater, was ihr hier macht, mit euren Deities und diesen ganzen Gebräuchen, die ihr da habt. Und ich habe mich damals schrecklich aufgeregt und wir haben dann für drei Jahre nicht miteinander gesprochen. Jetzt sind wir wieder sehr, also sagen wir mal, wir kommen mehr und mehr zusammen. Es wird, glaube ich, eine richtig feste Freundschaft. Heute würde ich sagen, nein, es ist nicht ein Puppentheater. Es geht darum, Liebe zu entwickeln. Du musst mal aus dem Bereich des Gegenständlichen raustreten und in den Bereich der Liebe hineintreten. Manchmal im Leben muss man den Bereich seines Verstandes schließen. Das wäre überhaupt ein gutes Motto, nicht? Dass, wie sagt man, der Verstandesraum, da steht drauf, heute geschlossen, ich bin im Raum des Herzens anzutreffen. Und man muss mal dazu kommen, diese abwägende Intelligenz, diese diesen ständig sich bewegenden Geist, der immer etwas annimmt und dann im gleichen Augenblick schon wieder abnimmt, also ablegt, mal beiseite zu stellen, mal Ruhe zu haben und mal zu sehen, worum es geht. Wenn man einen Gast in ein Bett einlädt, ist das eine unglaublich intime und vertraute Sache. Wenn Ramananda und Madhumati kommen nach Goloka Dham, dann, also nur weil ihr jetzt gerade hier vorne sitzt, dann sagen wir, kommt und hier habt ihr euer Zimmer, das Bett ist schon gemacht, legt euch rein und schlaft, ihr seht müde aus. Das ist eine sehr vertraute Sache, es ist kein Puppentheater. So ist es auch, wenn man Gott einlädt, du musst müde sein, leg dich hin. Und obwohl vielleicht Krishna nicht müde ist, einfach diese liebende Haltung zu sehen. Krishna, raste ein bisschen. Das ist, was Krishna annimmt. Es geht wirklich darum, langsam, auch wenn wir noch in dieser Als-ob-Situation sind, als ob wir schon Liebe hätten, langsam in uns diese Liebe wieder in Gang zu setzen. Wir mögen noch keine großen Transzendentalisten sein, unser Herz mag noch nicht in Liebe erweckt sein. Ratija, sagt man in Sanskrit, eine Geburt durch Liebe hindurch. Das mag noch nicht Erfolg sein, aber durch Übungen ist es möglich, das zum Vorschein zu bringen. Deswegen machen wir das. Und Atya aus Zagreb hat uns das heute gelehrt.